Heute bei «Apropos» wiederholt sich Geschichte. Im Osten von Deutschland ist am Wochenende das passiert, was man schon lange vorausgesagt hat.
Das ist ein historisches Ergebnis. Zum ersten Mal ist die AfD in einem Parlament stärkste Kraft.
Sachsen und Thüringen haben gewählt. Die Ergebnisse haben weit über die Bundesländer hinaus Bedeutung. In beiden Ländern ist die AfD stark.
Die AfD ist in Thüringen die stärkste Partei geworden, in Sachsen die zweitstärkste.
Das ist auch für die AfD etwas ganz Besonderes. Von Thüringen ist ein großes Signal gesendet worden. Die Menschen wollen Veränderung, sie wollen kein Weiter-so.
Zum ersten Mal seit den Nazis im Jahr 1945 hat Deutschland eine rechtsextreme Partei eine Landtagswahl gewonnen. Gleichzeitig hat auch das Bündnis von Sarah Wagenknecht ein erstaunlich gutes Resultat gemacht.
Wir sind zu einem Machtfaktor in Deutschland geworden, eine Partei, die es vor einem Jahr noch gar nicht gab.
In den beiden Bundesländern im Osten von Deutschland haben fast die Hälfte der Menschen Parteien gewählt, die das aktuelle System ablehnen. Ja, die sogar Demokratie ablehnen. Was heisst das jetzt? Was bedeutet es für die Zukunft der Demokratie in Deutschland, von ganz Europa? Über das reden wir heute mit unserem Deutschland-Korrespondenten Dominik Eigenmann in Berlin. Ich heiße Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Hallo Dominik.
Salut Philipp.
Dominik, 1930 sind der Wilhelm Frick und der Willy Marschler in die Landesregierung von Thüringen gewählt worden. Es waren die ersten Nazis in einer deutschen Landesregierung während der Weimarer Republik. Am Sonntag, wo in Thüringen die AfD zur stärksten Partei geworden ist, haben viele an 1930 erinnert und an die Wahl von diesen beiden Männern. Auch du. Ist das ein statthafter Vergleich?
Er ist statthaft, wenn man damit nicht allzu viele Perspektiven verbindet. Das erste Mal ist es einfach ein Zusammentreffen von Ereignissen. Es ist nicht ganz zufällig, dass es in Thüringen passiert, dass wieder eine Partei, die vom landeseigenen Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingeschätzt wird, dass so eine Partei eine Landtagswahl gewinnt. Das ist nicht ganz zufällig, Thüringen. Da kommen wir später vielleicht noch drauf, warum das so ist. Gleichzeitig ist der Vergleich natürlich falsch, insofern als es ja eben genau nicht so wird sein, dass die AfD an der Regierung beteiligt wird. Und Deutschland im Jahr 2024 ist ganz sicher nicht die Weimarer Republik von 1930. Insofern, wenn man den Vergleich benutzt, um jetzt die allergrößte Alarmglocke läuten zu lassen, dann ist er wahrscheinlich falsch.
Du sagst, man kann aus dem keine Prognose ableiten in Zukunft. Dann die andere Frage, kann man denn rückwärts eine direkte Linie von der NSDAP zur AfD ziehen?
Nein, ich glaube, das kann man auch nicht. Und ich glaube, das verbietet sich auch deswegen, weil man heute natürlich weiss, was aus der NSDAP geworden ist. Also die NSDAP ist eine rechtsextremistische Partei gewesen, die in Deutschland, in einer Phase, wo Deutschland eine sehr instabile Demokratie war, die Macht übernommen hat, eine Diktatur errichtet hat, die Welt in einen Krieg gestürzt hat und 6 Millionen Juden ermordet hat. Und jeder, der heute sagt, die AfD ist einfach der Wiedergänger von der NSDAP, tut so, wie auch das mit der AfD würde drohen. Und ich glaube, dass weder die AfD einfach eine neue NSDAP ist, noch dass Deutschland noch das Deutschland von 1930 oder von der Weimarer Republik ist. Und deswegen ist mir nicht wohl mit solchen historischen Vergleich, wo es eigentlich nur darum geht, die grösstmögliche Drohung in den Vordergrund zu stellen und dann zu sagen, das droht jetzt mit der AfD alles auch wieder. Ich halte die AfD für eine in Teilen rechtsextremistische Partei. In Thüringen und in Sachsen ist sie besonders radikal. Und in Thüringen ist der Landeschef der AfD, der Björn Höcke, ein besonders radikaler völkischer Politiker. Aber wenn man schon einen historischen Vergleich will anstellen, dann redet er eher, wie so deutschnationalistische Politiker in der Weimarer Republik geredet haben. Oder manche Historiker sagen auch, wie der Hitler 1919 geredet hat oder 1920 geredet hat. Aber auch da, der Höcke ist nicht der neue Hitler.
Du sagst, man muss aufpassen vor historischen Vergleich. Gleichzeitig sagst du aber auch, dass es kein Zufall ist, dass es zweimal in Thüringen passiert ist. Warum ist es kein Zufall?
Man muss auch da ein bisschen vorsichtig sein, oder? Der Wahlkalender hat es wollen, dass zuerst in Thüringen und in Sachsen gewählt worden ist und erst in 3 Wochen in Brandenburg gewählt wird. Wenn der Kalender umgekehrt gewesen wäre, dann hätte wahrscheinlich in Brandenburg die AfD das erste Mal eine Wahl gewonnen. Und dann hätte niemand gesagt, ja, das ist ja klar, wieder Brandenburg. Also da gibt es manchmal auch Zufälligkeiten. Aber tatsächlich ist es so, dass Thüringen und Sachsen in dieser Hinsicht besonders sind, als sie im 19. Jahrhundert frühe industrialisierte Gesellschaften gewesen sind. Also das Herz vom deutschen Industrialismus hat unter anderem, abgesehen vom Ruhrgebiet, in Thüringen und in Sachsen geschlagen. Und zum Beispiel ist dort auch die Sozialdemokratische Partei gegründet worden. Deswegen, weil es halt eine starke Arbeiterbewegung gegeben hat dort. Und was jetzt im Licht von der Erfolg von der AfD interessant ist, auch wenn man das vergleicht mit anderen Ländern wie Frankreich oder den USA, dann fällt es auf, dass Thüringen und Sachsen Gebiete sind, wo die Industrieentwicklung zu einem abrupten Abbruch gekommen ist. Und zwar mit dem Ende der DDR. Also so wie im Rust Belt von den USA oder im Norden von Frankreich, wo ganze Gebiete desindustrialisiert worden sind in den 80er und 90er Jahren, so ist das auch in Thüringen und Sachsen passiert. Und dass die Gesellschaften, wo so starke Umbrüche erlebt haben, dass die in der Regel konservativer werden und dass die irgendwann auch rechtspopulistische oder rechtsextremistische Kräfte in grosser Zahl wählen, das kennen wir auch aus anderen Ländern, nicht nur aus Deutschland. Und das ist in Thüringen und Sachsen der Fall. Und insofern ist es nicht zufällig, dass in Thüringen das erste Mal die AfD eine Landtagswahl gewinnt.
Du warst ja vor diesen Wahlen viel in Thüringen unterwegs und auch in Sachsen. Spürt man denn das auch? Das Abgehängtsein, das Verlorensein?
Ja, natürlich spürt man das. Aber man muss auch da wieder ein bisschen vorsichtig sein damit, was man eigentlich damit meint. Also, es ist nicht so, dass man in Thüringen und Sachsen hinter dem Mond lebt, sondern das sind moderne deutsche Gesellschaften wie andere Bundesländer auch. Der Unterschied ist, dass vor allem Thüringen sehr ländlich geprägt ist. Es ist sowieso ein kleines Bundesland und es ist eins, wo einfach sehr ländlich geprägt ist. Und dass in den Dörfern man konservativer denkt als in den grösseren Städten, wo es zum Beispiel in Sachsen gibt, Leipzig, Dresden, sogar Chemnitz. Das ist auch in anderen Landstrichen so, in Deutschland, aber überhaupt in ganz Europa. Ich glaube, wenn man von abgehängt redet, es gibt zwar Gefühle, natürlich starke Gefühle in den ehemaligen DDR-Ländern der Bundesrepublik Deutschland, dass es im Westen eigentlich besser geht als im Osten. Und dass der Westen eben diese Umbrüche nicht erlebt hat. Und deswegen vielleicht Neuem auch ein bisschen näher steht, als man das im Osten tut. Aber ich glaube, ein Effekt, den man bisher unterschätzt hat und wo man erst jetzt merkt, wie stark er eigentlich ist und dass er vielleicht viel stärker ist, ist der, dass die AfD dort besonders stark ist, wo am meisten Leute weggegangen sind. Hm. Also die Landstriche, wo sich entvölkert haben nach 1990, wo auch jetzt Jahr für Jahr weniger Menschen leben, wo die jungen Leute zwar noch geboren werden, aber noch gehen sie studieren und dann verlassen sie das Bundesland. An diesen Orten ist das Gefühl von der Demütigung und vom Zurückgelassensein extrem gross. Und das hat einen sehr starken demoralisierenden Effekt auf diese Landschaften und führt dazu, dass sie zum Beispiel der Einwanderung gegenüber, wo sie ja eigentlich nötig hätten, besonders findlich gesinnt sind. Und das ist ein Effekt, glaube ich, den man nicht unterschätzen kann.
Aber mentalitätsmässig sind westliche Bundesländer und östliche Bundesländer gar nicht so weit auseinander, wie man das von aussen das Gefühl hat.
Ja, sie sind doch schon recht weit auseinander. Also man muss schon sagen, dass Thüringen und Sachsen schon extrem konservative Bundesländer sind. Das ist aber Bayern auch. Hm. Also bei der bayerischen Landtagswahl im letzten Herbst haben 75% von den Menschen konservative Partei gewählt. Und das ist in Thüringen und Sachsen auch so. Und die Bundesländer sind ja auch benachbart. Und das ist auch nicht ganz zufällig. Und es gibt ja viele, die sagen, wenn Ostdeutschland heute noch ein eigenes Land wäre und seine eigene Politik könnte betreiben, dann würde sie in der Innen- wie in der Aussenpolitik etwa so aussehen wie die tschechische Politik oder die ungarische Politik oder wie die polnische Politik, die natürlich erheblich anders sind als jetzt die westdeutsche Politik. Und das trifft einfach zu. Hm.
Du hast am Anfang gesagt, man kann nicht die Wahlen extrapolieren Richtung Westen von Deutschland. Gibt es denn gar keinen Weg für die AfD, noch stärker zu werden im westlichen Teil von Deutschland?
Also wir haben ja in den letzten 2 Jahren gesehen, dass die AfD auch in ganz Deutschland kann Richtung 25% sich entwickeln. Es ist so, dass die AfD längst nicht mehr nur im Osten stark ist, sondern sie hat auch Hochburgen im Westen. Es ist so, die AfD, das kann man vielleicht generell sagen, ist in ganz Deutschland im Moment sehr stark. Deswegen, weil die Regierung als besonders schwach eingeschätzt wird. Und die Regierung ist auch eine besondere Regierung, wenn man das historisch anschaut. Insofern, als es die erste Regierung ist, wo 3 wirklich sehr verschiedene Parteien miteinander zusammen in Berlin regieren. Und es ist eine links-grüne Regierung zusammen mit der FDP, also mit der konservativen Partei. Und wenn man so ein bisschen zurückschaut in die Geschichte der Bundesrepublik, dann hat es immer aus konservativen Kreisen starke Proteste und Opposition gegen links-grüne Regierungen oder auch gegen sozialliberale Regierungen. Und auch jetzt ist so, dass die Regierung sehr schwer hat, überhaupt noch eine Mehrheit von den Deutschen von ihren Positionen zu überzeugen. Und im Moment, also eigentlich seit mindestens einem Jahr, hat die Regierung von Sozialdemokraten, Grünen und FDP in der Bevölkerung ihren Rückhalt verloren. Sie streiten eigentlich nur noch miteinander darüber, was man eigentlich machen sollte und macht nur noch sehr wenig, ist also nur noch beschränkt handlungsfähig. Und die Tatsache, dass ein Land wie Deutschland eigentlich keine richtig handlungsfähige oder wenigstens keine überzeugende Regierung mehr hat, das nützt seit einem Jahr vor allem der AfD. Es könnte ja auch eigentlich den Christdemokraten nützen, wo die wichtigste Opposition sind. Und solange das so bleibt, wird auch die AfD im Westen sehr stark bleiben. Und ich gehe davon aus, dass wenn in einem Jahr der Bundestag gewählt wird, dann wird nicht nur Rot, Grün, Gel seine Mehrheit von dort mal verlieren, sondern die CDU wird wahrscheinlich die stärkste Partei werden und die AfD wahrscheinlich die zweitstärkste Partei. Und die Ampelregierungsparteien von jetzt werden sehr, sehr klein sein nach dieser Wahl.
Wie entscheidend ist dort bei die ganze Migrationspolitik, die jetzt gerade vor den Wahlen in Sachsen und in Thüringen riesig war?
Als Einzelthema ist es das wichtigste Thema überhaupt für die aktuelle Dynamik in der Politik. Und das hat nicht mit der Fremdenfindlichkeit in Deutschland zu tun, die jetzt so viel grösser wäre als in anderen europäischen Ländern. Es hat damit zu tun, dass in Deutschland in den letzten 2 Jahren sehr viel mehr Migranten, Flüchtlinge angekommen sind als in allen anderen Ländern von Europa. Zum Beispiel hat Deutschland mehr als 1 Million ukrainische Flüchtlinge aufgenommen, also vor allem Frauen und Kinder. Im Vergleich dazu in Frankreich sind es nicht einmal 100.000 oder sind es knapp 100.000. Da kann man auch ein bisschen sehen, was das für Dimensionen sind. Zudem sind im letzten Jahr 350.000 Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Das sind Zahlen, wo man zuletzt erst 2015, 2016 überhaupt gehabt hat. Und das sind Dimensionen, wo eigentlich das deutsche Asylsystem überfordert. Und die Ampelregierung mit dem Bundeskanzler Olaf Scholz hat spät gemerkt, was das für eine Belastung ist und wie sehr das auch ihre Wählerinnen und Wähler umtreibt, hat wenig stark reagiert und wird deswegen jetzt in dieser Hinsicht politisch auch nicht mehr sehr ernst genommen. Und die Folge davon ist, dass jetzt sehr radikale Konzepte sowohl bei den Christdemokraten wie bei der AfD im Publikum und im Wahlvolk eine Erwartung schüren, wo weder Christdemokraten noch irgendwelche Sozialdemokraten oder Grüne oder FDP irgendwann noch einlösen kann. Und das ist dann das nächste Problem für eine Demokratie, wenn alle sagen, ja, man muss die Einwanderung jetzt beenden. Und alle wissen, dass das sich eigentlich politisch gar nicht einlösen lässt, wenn man die Gesetze, die gelten, will weiter beachten.
Und mit jedem Vorfall, der passiert, zum Beispiel bei der Messerattacke in Solingen, werden die Vorschläge noch radikaler, oder?
Ja, das ist so. Also, und man versteht ja auch die Menschen, dass sie sich Sorgen machen um die Sicherheit im Land. Man versteht die Menschen, dass sie sagen, warum sollen wir noch afghanische und syrische junge Männer aufnehmen als Schutzsuchende, wenn es von ihnen noch Leute gibt, die auf Volksfest bei uns Leute abstechen, weil sie finden, das sind alles Ungläubige. es ist verständlich, dass das sehr ungute Gefühle züchtet.
Und die etablierten Parteien, die Ampelregierung, die haben keine Antwort mehr auf diese Fragen?
Sie haben jetzt angefangen, Antworten zu entwickeln, haben zuletzt das Waffenrecht und auch das Asylrecht relativ stark weiter beschnitten und die Entwicklung wird da weitergehen. Aber der entscheidende Punkt ist natürlich, wie viele Menschen kommen überhaupt ins Land. Im Moment nehmen die Zahlen ein bisschen ab im Vergleich zum letzten Jahr. Sie sind aber noch immer noch sehr hoch und sie sind wahrscheinlich immer noch zu hoch, als dass sich die Situation politisch gesehen beruhigen würde. Und da stellt sich natürlich die Frage, was machen wir jetzt als Nächstes?
Wenn man die Wahlen in Thüringen und Sachsen noch ein bisschen weit fasst, muss man über den Erfolg vom Bündnis von Sarah Wagenknecht reden. Das ist recht erstaunlich.
Ja, für uns als Partei war das gestern natürlich ein grandioser Tag. Wir sind zu einem Machtfaktor in Deutschland geworden. Eine Partei, die es vor einem Jahr noch gar nicht gab, die im Januar gegründet wurde, hat so viel Zuspruch, so viel Rückhalt bei den Menschen in zwei Bundesländern, jetzt eben belegbar auch durch Wahlen, nicht nur durch Umfragen.
Fast die Hälfte von allen Menschen in diesen Bundesländern haben eine Partei gewählt, die das aktuelle System ablehnt. AfD oder eben das Bündnis von Sarah Wagenknecht. Warum hat die Demokratie offensichtlich so einen schweren Stand?
Also ich würde einen Unterschied machen zwischen dem Bündnis von Sarah Wagenknecht und der AfD. Die AfD hat relativ stark demokratiefeindliche Tendenzen, würde ich sagen. Das sagt auch der Verfassungsschutz oder meint auch der Verfassungsschutz. Beim Bündnis Sarah Wagenknecht hat man nicht das Gefühl, dass da Politikerinnen und Politiker am Werk sind, wo die deutsche Demokratie wollen stürzen und ein autoritäres Regime wollen errichten an seiner Stelle. Ich glaube nicht, dass man das Bündnis Sarah Wagenknecht als demokratiefindlicher bezeichnen kann. Man muss ja auch sehen, dass die Menschen, das gilt auch sogar für die AfD, dass die Menschen, die AfD und Bündnis Wagenknecht wählen, dass das oft Leute sind, die sonst gar keine andere Partei mehr wählen. Das heisst, wenn so viele Menschen wie jetzt zuletzt in Thüringen und in Sachsen, wo 3/4 von den Menschen an den Wahlen teilgenommen haben, wenn so viele Menschen überhaupt noch wählen können, ist es durchaus als Verdienst von diesen Parteien, die denen politisch wieder eine Heimat geben. Und bei der Sarah Wagenknecht ist es so, dort ist vor allem verblüffend, ich meine, vor 8 Monaten hat es die Partei noch nicht gegeben. Und jetzt ist sie mit 16% von der Stimme, wird sie in Thüringen im Landtag sitzen und mit 12% in Sachsen. Und in beiden Bundesländern kann man ohne sie gar nicht mehr regieren.
Diese Wahlergebnisse, auch unser großer Wahlerfolg, ist natürlich auch ein Ausdruck der Stimmung in Deutschland und auch der Situation. Und das, finde ich, sollte all den Parteien, vor allem denen, die in den letzten Jahren in Deutschland regiert haben, auf der Bundesebene, aber auch auf der Landesebene, sehr zu denken geben.
Bei der Sarah Wagenknecht ist der Hauptgrund, warum die Partei so einen Zuspruch gefunden hat, dass sie eine dissidente Ansicht hat zum Verhalten von Deutschland im Ukraine-Krieg. Sie ist klar der Meinung, dass Deutschland keine Waffen mehr liefern soll an die Ukraine. Ist der Meinung, dass man mit Russland Verhandlungen führen muss, damit man den Krieg beenden kann. Viele Leute, die die Partei wählen, haben Angst, dass Deutschland in den Krieg hineingezogen wird. Und das kann man absurd finden. Und viele in Westdeutschland finden die Meinung absurd oder die Position absurd. Und auch die deutschen Regierungen, egal ob es jetzt der Kanzler sozialdemokratisch ist oder ob er vielleicht ab nächstem Herbst Friedrich Merz heisst, wären jetzt nicht auf einmal die Ukraine im Stich lassen und mit dem Putin versuchen, Frieden zu machen. Aber es gibt einen Teil der Deutschen, auch im Westen, wo Angst haben und wo findet, dass Deutschland mit dem Krieg nicht richtig umgeht. Und denen gehen Sarah Wagenknecht und ihre Leute Stimmen.
Demokratiefeindlich ist das Bündnis nicht. Gleichzeitig muss man schon festhalten, dass es für die Liberaldemokratie schon nicht gut sein, wenn so viele Leute Parteien wählen, die mit dem aktuellen System möglichst wenig zu tun haben, oder?
Ja, das ist natürlich so. Aber vielleicht muss sich das System auch ein bisschen ändern. Wenn man allzu leichtfertig sagt, die AfD und Bündnis Wagenknecht oder andere extremistische Parteien sind Demokratiefinder, dann müsste man vielleicht gleichzeitig auch sagen, dass die Menschen im Osten von der Demokratie, von der liberalen Demokratie, einfach auch ganz andere Sachen erwarten als Menschen im Westen. Sie sind vor allem mit der repräsentativen Demokratie unzufrieden. Also mit der Tatsache, dass sie alle paar Jahre können ein Kreuzchen machen bei einer Partei und dann ruckelt sich irgendwie eine Regierung zusammen und die regiert dann 4 oder 5 Jahre lang, so wie es ihnen passt, und sie haben dazu nichts zu sagen. Im Osten, überall, wo man hingeht, eine Schweizer Journalistin, ein Schweizer Journalist, sagen einem die Leute, ja, ihr Schweizer, ihr habt es gut. Ihr habt die richtige Demokratie. Weil ihr könnt immer wieder selber sagen, ob ihr einverstanden sind oder nicht. Wir können das nicht und wir wollen das auch. Und weil es das Recht im Osten von Deutschland, überhaupt in Deutschland, nur sehr eingeschränkt gibt, gibt es viele, die halt Parteien wählen, die bewusst einen Kontrapunkt setzen. Weil sie selber an der Urne nicht können sagen, nein, ich will das nicht, wählen sie Parteien, die sagen, nein, wir wollen das nicht. Völlig unabhängig davon, ob sich das, was sie nicht wollen, die Weigerung durchsetzen lässt, ob die sinnvoll ist, ob sie mit dem Recht in Einklang steht oder nicht. Das heisst, die deutsche Demokratie ist schon herausgefordert durch den Systemprotest im Osten. Und es gibt ja auch Politologen, es gibt auch Politikerinnen und Politiker, die der Meinung sind, es bräuchte mehr Elemente von direkter Demokratie auch im Osten, damit die Leute wieder mehr Zutrauen und Vertrauen fassen in die Politik. Und natürlich gibt es auch Politikwissenschaftlerinnen, die warnen davor, dass wenn man die AfD immer ausschließt von Regierungen und immer um sie herum Regierungen baut, dass das die Radikalität nicht nur von dieser Partei, sondern auch von denen, die sie wählen, natürlich zusätzlich verschärft. Und die Warnungen muss man ernst nehmen.
Gibt es ein Anzeichen dafür, dass sich im System etwas ändern könnte?
Ehrlich gesagt eher nicht. Ich glaube, das sind eher Diskussionen, die in Fachkreisen laufen und wo sich Politikerinnen und Politiker, die ein bisschen über den Tag ausdenken, Gedanken machen. Ansonsten ist Politik genug damit beschäftigt, jetzt zum Beispiel in Erfurt und in Dresden überhaupt Regierungen zu bauen, weil das ist schwierig genug. Und wenn das dann klingt, dann muss man schauen, was machen denn die überhaupt und so fort. Und mit den Alltagsgeschäften ist man schon ziemlich beschäftigt. Die darüber hinausgehenden Fragen, was macht man mit dem Misstrauen gegen viele etablierte Parteien? Was macht man damit, dass im Osten Parteien grundsätzlich so schwach sind und viele Leute, die in der Gemeindepolitik machen, parteilos sind und niemand stört, dass die parteilos sind, weil hauptsächlich es macht einer die Arbeit, die nötig ist in einer Gemeinde. Also die Entwicklungen, die findet eigentlich im Moment in der Politik oder in den politischen Haltungen oder darin, dass man sich Gedanken würde machen um eine Reform von gewissen Teilen vom System, findet das bisher keinen Niederschlag.
Im aktuellen Zustand von der Politik in Deutschland, haben dort Volksparteien noch eine Zukunft?
Ja, also das Reden um Volksparteien ist, wie soll man sagen, ein bisschen anachronistisch geworden, auch in Deutschland. In Deutschland, das ist eigentlich lang das Land gewesen von der Volksparteien. Das heisst, von einem verkappten Zweiparteisystem mit der grossen christdemokratischen Unionspartei, mit der grossen sozialdemokratischen Partei. Und daneben hat es noch kleine FDP gegeben und dann irgendwann mal noch die kleinen Grünen und so. Das System ähnlich, wie es in Großbritannien war oder in den USA heute noch ist. Das hat sich schon lang, also seit den 80er Jahren hat sich das gewandelt zu einem Mehrparteiensystem, wo nicht mehr so anders ist als in anderen europäischen Ländern. Und heute gibt es in Deutschland sowieso nur noch eine Partei, wo könnte, der man noch sagen kann, sie ist eigentlich eine Volkspartei, das sind Christdemokraten. Und auch das ist ein Wunder, weil es gibt in keinem grossen europäischen Land mehr christdemokratische Partei, wo 30-40% von den Wählerinnen und Wähler sammelt. Und das ist wahrscheinlich, bei allem Schlechten, wo jetzt viele in der CDU über Angela Merkel sagen, das ist wahrscheinlich vor allem das Verdienst von Angela Merkel gewesen. Weil es in einer Zeit, wo es für die christdemokratische Partei sehr schwierig geworden ist, die Partei gross und in der Mitte gehalten hat. Und heute ist es so, dass es nur noch Christdemokraten gibt als Volkspartei oder als alte oder als verbliebene Volkspartei. Und daneben gibt es nur noch mehr oder weniger kleine oder mittelgroße Parteien, wo alle etwa gleich sind und alle auch, jetzt abgesehen von der AfD, können mehr oder weniger miteinander regieren.
Das, was jetzt in Deutschland passiert, dass extremistische Parteien immer stärker werden, ist das auch ein Vorbote für das, was passieren kann im Rest von Europa?
Ich glaube, man muss es umgekehrt sagen. Ich glaube, dass Deutschland in dieser Sache ein extremer Nachzügler ist. Also in Frankreich und in Österreich Und in Holland reden wir schon seit 30 Jahren über rechtsextreme Parteien, die immer stärker werden. In Frankreich kämpfen Parteien schon lange, zuerst mit dem Vater Le Pen, dann mit der Tochter Le Pen, darum, wer das Land überhaupt regiert. In Österreich sind rechtsextreme Parteien wie die FPÖ schon längst mitregiert und so fort. Und in Deutschland ist es so, dass es extrem lang gedauert hat, bis rechtsextremistische Parteien sich überhaupt als solche haben können etablieren. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, die AfD ist nicht immer die insgesamt die Teile rechtsextremistische Partei gewesen, wie sie heute ist, sondern hat als Expertenpartei gegen den Euro als bürgerliche Alternativen angefangen. Es ist nicht von Anfang an so extrem gewesen, wie sie heute ist. Wenn sie das nicht gemacht hätte, wäre sie wahrscheinlich auch nicht so gross geworden. Und dass er Partei, wo man heute als italienrechtsextremistisch anschaut, wie die AfD, so gross geworden ist jetzt in Deutschland, hat viele Jahre gebraucht, etwa 10 Jahre. Und es ist viel später passiert als überall sonst in Europa. Und der Grund dafür ist die deutsche Geschichte. Nirgendwo in Europa sind einfach die Widerstände und die Abstossungsreaktionen gegen rechtsextremistische Parteien so gross wie in Deutschland. Und das hat bis jetzt dazu geführt, dass noch nie die AfD irgendwo mitregieren hat dürfen, auch nicht in einem Bundesland. Und erst jetzt anfängt, auch mal einen Oberbürgermeister zu stellen oder einen Landrat zu stellen in einem kleinen Landkreis in Thüringen. Aber das hat sehr lange gedauert, bis es überhaupt dazu kommt. Und in dem Sinn ist das, was in Deutschland passiert, nicht ein Vorbote für den Rest von Europa, sondern ist eigentlich ein Nachzüglergeschehen.
Kann sich Geschichte wiederholen, Dominik?
Also ich glaube, dass sich Geschichte nie einfach so wiederholt. Ich habe am Anfang schon gesagt, dass Deutschland von 2024 nicht Weimar ist, 1933. Also das heutige Deutschland ist eine demokratisch gefestigte Gesellschaft, wo bei allen Problemen, die die deutsche Wirtschaft im Moment hat, wirtschaftlich prosperiert, eines von den reichsten Ländern in Europa ist, heisst, von den wirtschaftlich stärksten Ländern in Europa ist und gleichzeitig eines von den politisch stabilsten Ländern immer noch vor Europa ist. Und solange das so ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass extremistische Kräfte so stark werden, dass sie könnten anfangen regieren, dass sie könnten anfangen ein System umbauen, weil das ist durchaus Ziel von einer AfD, oder dass sie könnten überhaupt Deutschland in eine undemokratische Richtung zwingen. Aber ich bin auch kein Hellseher. Ich weiß nicht, was in den nächsten Jahren passiert. Und ich glaube schon, dass das, was im Moment passiert, dass der Protest so gross ist und dass er teils extremistische Ausdrücke hat, dass der jedenfalls ein Warnsignal ist, auch für die deutsche Gesellschaft. Und das Warnsignal lautet, sind euch nicht allzu sicher, dass die Demokratie für immer ist, sondern auch, was in den USA passiert, was in Frankreich passiert, sollte uns lehren, dass die Leute, denen Demokratie wichtig ist, müssen um sie kämpfen. Und das könnte in den nächsten Jahren noch wahrer werden, als es bis jetzt schon war.
Danke, Domi.
Gern geschehen.
Berichterstattung von unserem Deutschland-Korrespondent über die Wahlen in Deutschland, in Thüringen, in Sachsen. Ich möchte euch sehr herzlich empfehlen. Wir haben die diversen Texte schon gemacht, verlinken. Das war es. Unsere aktuelle Folge produziert hat das heutige Apropos Zara Spreiter. Ich habe gesprochen mit Dominik Eigenmann. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.